So, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, nur einer von uns war jetzt nicht in Essen. Anja war beruflich in Essen, Alex, du warst jetzt zum Löwenspieli Essen. Wie hat's dir denn getaugt?
Es war eine Auswärtsfahrt, die in Sachen Anekdoten und Beobachtungen, glaube ich, für eine ganze Saison reichen würde. War wirklich ereignisreich. Ich fand's, bestimmt werden wir in der Folge noch drüber reden, wie es so war. Aber eine Beobachtung ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Die hat sich kurz nach dem Abpfiff zugetragen. Da hat ein Essener Fan, so Typ Ruhrpott-Assi, bei allem Respekt, gemeint, er muss uns provozieren als Auswärtsblock. Also einer gegen 2500. Er dachte, er könnte es mit uns aufnehmen. Und dann ging es natürlich los mit den Pöbeleien. Und dann fielen die Worte Haro und ich, also ich spreche es jetzt nicht aus, sonst wären wir als Podcast gesperrt wahrscheinlich. Und in diesem Moment, wir gehen gerade aus dem Block raus, geht ein Mann, ein bisschen älter als ich, wahrscheinlich 2, 3 Jahre älter, mit seiner Tochter an mir vorbei. Hat sie akustisch an die Leine genommen, würde ich jetzt sagen. Er hat ihr die Ohren zugehalten, und hat mich angeschaut und sagt, die ist 11 Jahre alt. So nach dem Motto. Und die muss sich jetzt solche Ausdrücke anhören und da werde ich zu Hause einiges zu erklären haben. Er geht an mir vorbei und das nächste, was er macht, der Block stimmt ein, jeder Rote ist ein, ihr wisst, wie es weitergeht. Und was macht er? Nimmt die
Oh.
Hände von den Ohren seiner Tochter und stimmt gestisch unterstrichen in diesen Fangesang mit ein. Voller Inbrunst. Da habe ich gesagt, okay, bei höherer Sohn ziehen wir also die Grenze. Okay, da. Also es war wie aus so einem Comedy-Sketch. Muss man vielleicht dabei gewesen sein, aber die
Okay.
Beobachtung war, ich fand es ja ein Bild für Götter.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Die Frage ist, wo ziehen wir Grenzen?
Ich weiß es nicht. Anja
Also,
seufzt. Du bist für Pöbeleien grundsätzlich nicht zu haben, Anja. Ja.
ich bin für ganz wenig Pöbeleien nur zu haben, ja. Das Einzige, wo ich pöbel, ist, wenn ich irgendjemand mit dem Radl den Berg hinterher hochfahre. Deshalb, aber da benutze ich auch alle Ausdrücke, die ich im Repertoire habe. Aber halt nur vor mich hin. Der vor mir hört das ja gar nicht.
Ja. Und da sind auch
Und es
keine
kommen auch
elfjährigen
keine
Mädchen dabei
elfjährigen
normalerweise.
Kinder.
Ja,
Ja, genau.
genau.
Ich bin so ein typischer Autopöbler. Wenn ich alleine im Auto bin, ich kann mich über andere Autofahrer brutal aufregen.
Ja.
Das
Ja,
mache ich
ich.
aber auch nur, wenn ich alleine im Auto bin, ne? Also
Das mache ich
wenn die
auch, aber
Familie
ich.
da ist, da halte ich mich zurück.
Da habe ich mir so andere Wörter angeeignet. Da sage ich dann
Ah.
so: Schau mal, was macht denn das alte Mausi da?
Das alte
So.
Mausi.
Ja.
So diese altertümlichen Beleidigungen. Du tu nicht gut. Du
Ja,
drei Käse
sehr
hoch.
schön.
Du Malefiz.
Wenn die komische Sachen machen, rate ich auch total gerne, was so der Typ Fahrer ist.
Oh, das ist aber sehr gut.
Ja, wenn ich es noch nicht gesehen habe. Und dann muss ich immer auffahren, dass ich es ja sehe, wer es war.
Wo wir ganz nah aufgefahren sind einerseits an die Bildschirme am Freitagabend, als der Löwe in Essen gebrüllt hat und der Alex, der ist ganz weit hinaufgefahren nach Essen. Lasst uns drüber reden. Auf die Löwen.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Damit herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 178 vom Giesinger Bergfest nach dem Saisonauftakt Spiel des TSV 1860 München bei Rot-Weiß Essen. Der Transparenz halber, ihr wisst es, wir sagen euch, es ist Montagabend, 14. August 2025, um 21:13 Uhr. Vollbesetzung am Stammtisch. In diesem Sinne, Servus Anja, Servus Alex.
Servus.
Servus.
Ich glaube, wir sind insgesamt doch relativ gut gelaunt, muss man sagen. Und vielleicht das schiebe ich jetzt gleich mal vorne weg. Ich glaube, dieses 1:1 in Essen ist das haargenau richtige Ergebnis zum Start. Und zwar nicht nur, weil es für mich das folgenrichtige Ergebnis nach diesem Spielverlauf gewesen ist, sondern weil es auch den Löwenkosmos genau auf der richtigen Temperatur hält. Wie geht's euch damit?
Alex,
Anja,
statt du erst.
ich soll starten, ja, dann
Ja, du
ich
startest.
bin spätestens seit Freitagabend, also mein Fuß ist komplett von der Euphoriebremse. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage, weil ich mich während des Spiels ein paar Mal schon geärgert habe über misslungene Aktionen, über teilweise Nachlässigkeiten im Spielaufbau, aber auch im Arbeiten zurück. Aber insgesamt war es ein guter Auftritt in Essen. Und ich glaube, wir haben da zwei Mannschaften gesehen, die ja mal mindestens oben mitspielen werden in dieser Liga. Und ungefähr 10 Minuten, nachdem ich aus dem Stadion war, habe ich gedacht, wird geil diese Saison. Und dieses Gefühl hat sich bis heute nicht verflüchtigt. Also ich bin komplett hyped, wie man so schön sagt.
Anja, wie geht's dir?
Ich habe es tatsächlich live angeschaut auf Magenta. Ich war auch nicht mit allem zufrieden. Mir kam es so vor wie so ein bisschen, nach dem hohen Sieg gegen Jahn Regensburg passiert uns eh nichts mehr am Anfang. Ich war auch noch nicht von jedem Neuzugang euphorisiert. Da habe ich mir dann doch irgendwie den ein oder anderen Wechsel eher so für mich überlegt, wen ich da lieber sehen würde. Aber alles in allem ist es okay, um in die Saison zu starten. Also Essen ist ja jetzt auch keine Nullnummer oder sonstiges. Die können da vorne ja auch ganz schön Druck machen. Aber dieses Abwehrverhalten, das müssen wir von der Dreierkette da doch noch mal ein bisschen. Da ist schon oft mal ein bisschen angebrannt, oder?
Ja, aber es war am Anfang schon ein bisschen wackelig. Aber du merkst halt auch, und ich glaube, das schwebt so über diesem gesamten Eröffnungsspiel, das ist jetzt eine Mannschaft, mit der du dich da oben streiten wirst.
Ja.
Auch wenn man den gesamten Spieltag sich nochmal in Erinnerung ruft. Mal ganz kurios, bevor ich nachher zu meinen Fakten noch komme, aber das ist ja ein Fakt, den man durchaus rausziehen kann. Es gab ja nur 3 Siege an diesem ersten Spieltag. Es gab ansonsten nur Unentschieden in der dritten Liga. Und wenn man mal so querbeet mal so die Spiele verfolgt hat, dann glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Spiel zwischen Essen und 60 München das qualitativ hochwertigste gewesen ist. Ich wurde heute in der Redaktion sogar angesprochen von einem Kollegen, der jetzt nicht regelmäßig Löwenspiele guckt, sondern sagen wir mal so, höherklassigen Fußball gewohnt ist. Und der hat gesagt, also für ein Drittligaspiel war das verdammt gut anzugucken.
Ja.
Und da gehe ich vollkommen mit. Das war schon ein anderes Level. Und nochmal, im Vergleich zu den anderen Spielen, ich habe jetzt nicht jedes Spiel über 90 Minuten mir nochmal in Real Life angeguckt, aber wenn man so ein bisschen querbeet mal so ein bisschen gelookt hat und auch so sich so ein bisschen ja umgehört hat, ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Fußball Deutschland sehr, sehr angetan ist, was dieses Drittliga-Eröffnungsspiel da geboten hat. Also von dem her, glaube ich, muss man das einordnen. Aber ja, grundsätzlich muss man sagen, diese Dreierkette, die musste sich erstmal im Liga-Alltag zurechtfinden. Alex, wie hat es in Essen auf der Tribüne gewirkt?
Ja, gerade die Anfangsphase war natürlich schon, auch natürlich mit dem frühen Gegentor, sehr, ja, ein bisschen nervenaufreibend, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber was mich dann beeindruckt hat, wie sich diese Mannschaft ins Spiel hineingefunden hat. Ich finde auch dann nach der Halbzeit war eine Steigerung zu spüren in allen Belangen. Und das war für mich das, was mich auch dann positiv aus diesem Spiel rausgehen hat lassen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die schnell lernt, die an den Stellschrauben dreht, die natürlich auch Leader drin hat mit Kevin Volland, der für mich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Da hat natürlich auch nicht alles funktioniert. Aber die Rolle, die er eingenommen hat, war 1A als Balleroberer, als Ballverteiler, als einer, der sich auch nicht zu schade ist, die Wege nach hinten zu machen. Ich erinnere mich an eine Grätsche relativ kurz vor Schluss im eigenen 16er, wo ich kurz mal zusammengezuckt bin, weil ein anderer verursacht da einen Elfmeter. Er klärt den Ball souverän. Also ich fand es in allen Belangen einen beeindruckenden Auftritt. Gar nicht so, weil es jetzt ein spektakuläres Fußballspiel war, aber die Entwicklung, die Mannschaft schon allein in diesen 90 Minuten gemacht hat, war sehr interessant anzuschauen. Und das hat ja auch Uwe Koschinat danach würdigend geäußert. Er gesagt hat, er hat selten so eine souveräne Mannschaft gesehen im Auftreten. Und ich fand es souverän. Natürlich waren da Abwehrfehler drin, aber die wirst du nicht komplett abstellen können, zumal nicht gegen Rot-Weiß Essen, die halt offensiv schon eine Wucht entwickeln können. Das hat man gesehen.
Ja, und es festigt sich jetzt auch erstmal von Spiel zu Spiel. Also das ist schon logisch.
Absolut.
Und ich fand die Dreierkette an sich fand ich gar nicht das Problem. Also ich fand, die hat wunderbar funktioniert mit Jesper Verlaat als den Fels in der Brandung, aber auch Föth oder Food, wie man ihn aussprechen will, und Sean Dulic, das war über weite Strecken sehr gut. Wer mich so ein bisschen enttäuscht hat, war Pfeiffer, der gute Ansätze hatte, der sich auch voll reingehauen hat, viele Wege gemacht, hat die Schiene einfach beackert, aber der sowohl vorne als auch hinten ein paar Stellungsprobleme gehabt hat und nach vorne viele Flanken, vor allem in der zweiten Halbzeit, versucht hat, aber da ist keine wirklich angekommen. Das fand ich ein bisschen unglücklich. Trotzdem war er voll drin und hat sich voll reingehauen. Das wird auch werden. Der Mann hat Potenzial.
Absolut, und man darf jetzt auch nicht vergessen, er muss sich in dieser Liga, in diese Spielform auch erstmal so ein bisschen reinfinden. Ich finde, er ist ja erst in der 81. Minute ausgewechselt worden für Kilian Jakob. Da hast du aber gemerkt, dass der die Liga kennt. Dass ja. da war keine Anpassungsschwierigkeit so vom Spielverhalten da. Ich glaube aber, das ist jetzt ein ganz guter Punkt, wo wir zum Bergfest-Phone kurz kommen. Wir haben eine Nachricht bekommen von einem Stammhörer, der uns aus seiner Sicht so ein bisschen nochmal schildert, wie er dieses Spiel in Essen erlebt hat.
Sag mal.
Servus, da ist der Marco. Ich würde gerne mal mein Feedback zum gestrigen Spiel in Essen loswerden. Ich war vor Ort. Also ich muss sagen, richtig geil. Man sieht, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die füreinander laufen, füreinander kämpfen, ganz viel Motivation untereinander, ganz viel Abklatschen untereinander. Und ich muss sagen, die Mannschaft hat den ersten Härtetest bestanden. In Essen muss man erstmal nach einem Rückstand zurückkommen. Sie haben dem Druck standgehalten. Ein Punkt ist absolut in Ordnung. Und das macht Lust auf mehr.
Kann man relativ wenig dazu sagen. Es ist genau so. Also ich glaube auch, dass es dem Löwenkosmos an sich so geht. Man geht relativ zufrieden daraus. Vor allem, du hast einen Rückstand wettgemacht, einen frühen Rückstand. Zur Wahrheit gehört auch, du hast Glück gehabt, dass Safi das 2-0 liegen lässt. Da muss man, so ehrlich muss man dann schon auch sein. Aber dass du dich in diese Art, in dieses Spiel reingebissen hast, was wirklich nicht einfach ist, und auch die Spielweise von RWE, die war schon auch speziell. Die haben 60 erstmal kommen lassen, haben so ein paar Räume freigegeben, haben dann aber im Kollektiv sehr, sehr schnell nach vorne gespielt. Und vielleicht nutze ich die Gelegenheit und komme mal ganz kurz dazu, zu meinem kleinen Input zum Spiel in Essen. Vielleicht, dass wir darauf auch noch ein bisschen aufbauen können.
Flo's Fakten.
Es sind nämlich schon ein paar ganz interessante Sachen aufgefallen beim Spielen Essen. Ich schmeiß mal ein paar Zahlen rein, mit denen ich versuche, das so ein bisschen zu untermauern. In der ersten Halbzeit hatte 60 einen Ballbesitzanteil von satten 69%. Die Torschüsse lagen aber bei 2-2 und die Schüsse insgesamt bei 5-4. 60 hatte aber trotzdem auch noch 7-3 Ecken. Man sieht also, 60 hat viel fürs Spiel getan, hat viel den Ball gehabt. Aber Essen hat 60 im Vergleich dazu gar nicht so viele Möglichkeiten gegeben. Und wenn, dann war halt ein Wienand im Tor, der als Nummer 2, also ich glaube, Christian Straßburger hat es bei Magenta Sport sehr deutlich gesagt, wohl dem, wer so eine Nummer 2 hat. Mhm. Das muss man tatsächlich auch so unterstreichen. Ein paar Mal richtig gut gehalten. Im Umkehrschluss muss man aber auch sagen, ein sehr starkes Debüt von der neuen Löwennummer 1 von Thomas Dähne. Sehr, sehr souverän in meinen Augen, sehr, sehr stabil. In der zweiten Halbzeit hat sich das Ganze ja dann angepasst. 60 ist aktiver geworden, hat auch mehr Gefahr erzeugt, obwohl man deutlich weniger Ballbesitz hatte als noch in Halbzeit 1. Da hatte nämlich dann Essen tatsächlich 55% Ballbesitz. Also der Ballbesitz war mehr pari. Dadurch ist es aber auch ein offenerer Schlagabtausch geworden, wodurch sich 60 auch mehr Gelegenheiten erspielen konnte. Wir haben da eine Torschussbilanz von 6-9 aus Löwensicht, Torschüsse dann 3-3. In der Endabrechnung haben wir dann 10-5 Ecken trotzdem für 60 gehabt und bei um der Vollständigkeit halber noch den gesamten Ballbesitz von 57-43 trotzdem für 60, aber deutlich näher heran. Es zeigt so ein bisschen diese zwei unterschiedlichen Halbzeiten, die auch vom Gefühl, finde ich, sehr, sehr unterschiedlich gewesen sind. Was bleibt unterm Strich stehen? Der letzte Essener Heimsieg, der bleibt beim 20. Dezember 1969, 60 ist also seit 56 Jahren ungeschlagen an der Hafenstraße. Und es bleibt auch dabei, dass Rot-Weiß Essen nur einmal in den letzten 16 Duellen gegen 60 gewinnen konnte. Das war im Rückspiel in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit. Kleiner Funfact noch, und dann machen wir vielleicht die Rampe zu einem, über den wir durchaus ein paar Worte verlieren sollten. Einen von zwei, drei. Florian Niederlechner nämlich. Der hat mit seinem Ausgleich sein erstes Drittligator seit dem 10. Mai 2014 erzielt. Damals im Trikot des ersten FC Heidenheim beim 2:0 Erfolg am letzten Spieltag gegen die Spielvereinigung Unterhaching.
Wenn ich ehrlich bin, ich hatte bis, ich glaube, Samstagmorgen, als ich mir dann die Zusammenfassung und auch die Interviews nach dem Spiel nochmal angeschaut habe auf der Heimfahrt, nicht auf dem Schirm, dass Florian Niederlechner überhaupt schon mal Dritte Liga gespielt hat. Das kam für mich völlig aus dem Nichts. Ich bin dann drüber gestolpert, weil Fabi Klos dann im Post-Match-Interview gesagt hat, ja, wir haben ja beide mal auch schon in der Dritten Liga gegeneinander gespielt. Ich dachte, hä? Niederlechner, Dritte Liga? Komme ich irgendwie nicht zusammen. Heidenheim. Okay.
Heidenheim. Wollen wir gleich mal ein paar Worte noch über Flo Niederlechner verlieren. Ich meine, er war derjenige, der dieses Spiel auf 1:1 gestellt hat. Aber ich finde, er hatte schon auch eine Präsenz. Er hat im Gegensatz zu Kevin Volland schon deutlich mehr Bindung zum Löwenspiel. Er hat, glaube ich, und das ist, glaube ich, jetzt ein positiver Effekt, wenn wir gleich auch über Kevin Volland ein, zwei Worte verlieren, ist ein positiver Effekt auf Kevin Volland, weil er hat jetzt erstmal das Rampenlicht von Volland so ein bisschen weggezogen. Er hat so ein bisschen den Druck von den beiden runtergenommen, dadurch, dass er schon präsenter ist, dass er quasi jetzt diesen ersten, ich sage mal, Erwartungsknoten schon mal gelöst hat. Ich finde, man hat ihm auch angesehen, wie gut ihm das getan hat, dieses Klopfen aufs Löwenwappen. Ja. Es kommt nicht von ungefähr. Das ist eine Gefühlsexplosion gewesen. Und ich finde, du siehst, das, was 60 in dieser Saison oder was ein großes Faustpfand für 60 in dieser Saison sein kann, das ist die individuelle Klasse. Und da nehme ich jetzt nicht nur Florian Niederlechner dazu, der auf diesen Pass von Sean Dulic, das ist der zweite Punkt, den musst du erstmal so sehen und so spielen. Das ist auch ein großer Schritt nach vorne bei Sean Dulic, Spielaufbau und Chancen mit langen Bällen erkennen. Aber ein Flo Niederlechner, der diese Situation erkennt, durchzieht und unter höchster Bedrängnis dann den noch so über den Keeper luft. Das ist individuelle Klasse und die kann in der dritten Liga schon in entscheidenden Momenten auch einen Unterschied machen, weil die individuelle Klasse in dieser Liga nicht so breit gesät ist wie meinetwegen in einer Bundesliga oder zweiten Liga.
Apropos individuelle Klasse, Anja, du schaust sparsam nach den Ausführungen von Flo.
Weil ich finde nicht, dass Volland die Bindung so gefehlt hat zum Löwenspiel. Ich habe den in einer völlig anderen Rolle gesehen. Der war der Kommunikator die ganze Zeit, von Anfang an. Das war der Flori eher nicht. Der Flori hat sein Ding für das Team gemacht, mit dem Team. Aber der Kevin hat kommuniziert.
Für mich auch durchgängig. So. Also für mich war Volland.
Also ich glaube, Team intern hat er im Team reguliert und alles gemacht. Und Flo konnte spielen. Das sind zwei unterschiedliche Aufgabenfelder.
Bis zum Tor fand ich Volland auch deutlich auffälliger als Niederlechner. Und das hat Niederlechner ja nach dem Spiel auch gesagt, was seine Rolle ist oder wie er seine Rolle definiert hat in diesem Spiel. Nämlich immer diesen tiefen Laufweg zu machen zwischen den beiden Innenverteidigern. Immer wieder anlaufen, immer wieder. Und es hat halt 60 Minuten lang oder mehr als 60 Minuten lang wenig bis gar nicht funktioniert. Und dann ist es einmal aufgegangen und da war er da. Und das ist natürlich Gold wert, wenn du so einen Stürmer hast, der einen Ball bekommt und ihn macht. Sehr akrobatisch übrigens, also dass der 34 ist, hat man ihm da auch nicht angesehen. Aber davor,
topfit der Kerl.
Volland wirklich wenn nicht alles geklappt hat, aber ich fand Volland mit den besten Spieler auf dem Platz.
Und auch den Sehe ich zum Beispiel jetzt ein bisschen anders, tatsächlich. Ich hätte mir da noch ein bisschen mehr Stempel aufdrücken ins Spiel gewünscht. Ich glaube, eine gewisse Verkopptheit ist vollkommen auch klar. Also, dass das nicht sofort, dass man nicht sagt, die beiden zerschießen jetzt die Liga, das ist ja sowieso Quatsch. Aber auch dass sich jeder Spieler erstmal auch in diese Liga reinfuchsen muss und auch in diese speziellen Atmosphäre, finde ich auch vollkommen normal.
Ich glaube, es ist was anderes.
Kein Vorwurf.
Ich glaube, aber es ist eher alle Schäfchen an den Zügeln halten und erstmal das Gesamtkonstrukt formen. Ich glaube, um das ging's.
Ich glaube auch, dass
das
Volland.
Das ist sehr wichtig.
Ich würde das Wort verkopft gar nicht benutzen, weil ich fand ihn alles andere als verkopft. Also er hat sehr viel aus dem Instinkt heraus gemacht und hat sich auch voll auf diese, also jetzt kann man nach dem ersten Spiel schon sagen, voll auf diese Aufgabe dritte Liga eingelassen, auch körperlich. Der war sich für nichts zu schade, hat sich überall reingeworfen. Hat dann auch noch Szenen, wo er eigentlich eine gelb-rote Karte ziehen kann für den Gegenspieler, aber weitermacht. Also es sind alles so Faktoren, wo ich sage, der hat verstanden, worum es geht in der dritten Liga, nämlich sich einfach nicht umholzen zu lassen, sondern einfach weiterzumachen. und zu 100% sich reinzuhauen. Und das fand ich bemerkenswert, weil ich meine, ist ja viel diskutiert werden, was Volland für eine Vita hat, und andere Spieler würden sagen, ja, hey, was willst du von mir? Ich habe Champions League gespielt, ich war Nationalspieler. Keine Spur davon bei Kevin Volland. Hätte ich auch nicht erwartet, trotzdem bemerkenswert.
Gehe ich mit allem mit, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass die Bindung zum Spiel, wie sie sein kann, nicht da gewesen ist.
Ja, klar.
Ja,
natürlich geht's besser.
Ja. Kommuniziert, Präsenz auf dem Platz grundsätzlich gehabt, gehe ich alles mit. Aber jetzt im Gegensatz zu seinen Spielern im direkten Umfeld, ein Flu-Dieter Lechner, ein Tore Jakobsen, ein Tuna Dennis, die sind, also letztere beiden sind ja auch schon länger da. Das ist mir vollkommen bewusst, dass ich das auch erst noch tiefer vernetzen muss. Deswegen wundert es mich nicht. Ich glaube aber, dass da mehr geht als das, was wir dann in der Hafenstraße gesehen haben. Und jetzt vielleicht nochmal die Klammer, wie ich es vorhin gesagt habe. Der erste Druck, den hatte Flo Niederlechner von diesem Duo runtergenommen. Und um bei Kevin Voller nochmal zu bleiben, für mich herausragende Aktion. Und dieses wurde ja jetzt auf so vielen Ebenen gelobt, Fair Play und weiterspielen und sich nicht hinschmeißen. Ich muss sogar noch einen Schritt weitergehen. Also mal abgesehen davon, dass das eigentlich das normale Verhalten eines Profisportlers sein sollte, nicht irgendwas zu schinden, selbst wenn sich die Gelegenheit ergibt, da bin ich ein bisschen romantisch veranlagt, aber das auch, ich sage mal, in der Körperbeherrschung so hinzubekommen, dass ein hinhaut und er läuft aber standepede weiter, auch das musst du erstmal noch so hinbekommen, das gehört ja auch noch zur Wahrheit dazu, aber ja, tolle Aktion. Ich finde es auch richtig, dass das gelobt wird. Wenn ich aber jetzt irgendwo lese, er müsste einen Fair-Play-Preis bekommen, im Moment einmal.
Ja,
ist also jetzt nicht so, dass er einen Elfmeter geschunden hat und zugibt, dass es keiner war, also dass der zurückgenommen wird oder so. Das ist dann eine andere Ebene. Aber das ist ja ein Verhalten, das 60 gut zu Gesicht steht, das Volland gut zu Gesicht steht, in der Außendarstellung, innen wie außen, als auch Vorbildcharakter. Das muss man auch lobend erwähnen, aber damit ist es für mich auch gut.
Wobei ich glaube, dass er innerhalb der Mannschaft gar nicht so viel Lob dafür bekommen hat. Man hat das bei Niederlechner ja auch schon anklingen gehört im Interview danach. Der hätte sich anders verhalten wahrscheinlich. Und es ist ja auch legitim. Also ich meine, wenn du weißt, mein Gegenspieler hat gelb und geht so in den Zweikampf, ich glaube... Ja,
selber schuld.
Ja, da ist es ein Fair Play aller Ehren wert. Ja, natürlich. Ja. Du kannst ja, ich meine, das Foul war trotzdem, es war ein Foul, so oder so. Unterschiedsrichter muss dem Spieler gelb-rot geben, egal wie sich Kevin Volland verhält danach. Also der Fehler liegt sicherlich nicht bei Kevin Volland in dieser Aktion.
Null. Also man kann auch im Nachgang noch gelb-rot geben, ne? Also eben. Vorteil genau. Laufen lassen und dann sagen, so, aber jetzt ahne ich dein Einsteigen.
Ja.
Hätte man machen können. Ja. Ich bin übrigens nicht dabei, den Schiedsrichter zu zerpflücken, wie es der ein oder andere Beobachter dieses Spiels tut, vor allem gefühlt zumindest eher auf der rot-weißen Seite des Lebens. Also klar kann man drüber diskutieren, war es vielleicht abseits beim Zuspiel von Sean Dulic auf Florian Niederlechner. Wir haben keinen VAR, im Zweifelsfall für den Stürmer. So.
Finde ich auch deutlich angenehmer.
Das hat er ja auch gesagt, er ist ja auch glücklich, dass es den VAR nicht gibt.
Ja, ja, aber
oder,
wir lieben
oder wie Florian Niederlechner sagen würde, scheiß VAR oder scheiß Videobeweis.
Ja, genau. Ja.
Oh ja, schöner Clip. Der ist nochmal ein bisschen steil gegangen jetzt am übers Wochenende. Oh Wunder. Ja. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, also das ist die dritte Liga. Da haben wir auch schon oft gesagt, das ist noch ein bisschen Fußball, wie er mal war. Und das gehört dazu. Punkt aus Ende. Also,
ja, da auch am Hauptbahnhof haben wir einen entgegengerufen im Essen-Trikot. Der Schiedsrichter war heute aber auf eurer Seite. Wo ich mir da schon dachte, ich habe die Zusammenfassung zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, aber auch da habe ich mir schon gedacht, naja, also... Ich weiß nicht, ob wir jetzt das Thema Schiedsrichter aufmachen müssen bei diesem Spiel. Eher nicht.
Absolut nicht. An dieser Stelle wollen wir einen kleinen Aufruf nochmal starten. Dass Kevin Volland ist nominiert für das Tor des Monats Juli mit seinem 60-Meter-Tor gegen den SSV Jahn Regensburg. Ich sag mal so, und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber die Chancen, dass Kevin Volland das Tor des Monats gewinnt, die sind durchaus gegeben, weil die Konkurrenz spezieller ist. Es ist einerseits Jule Brandt, deutsche Nationalmannschaft der Frauen, wunderschönes Tor im ersten Gruppenspiel der WM, der EM. Dann Alexander Prokopenko vom FC Carl Zeissener, durchaus ein sehenswerter Treffer, aber ich sag mal, Fanaufkommen ist bei 60 deutlich höher. Tor 3 ist Claudia Pina von der spanischen Nationalmannschaft. Das sind so Dinge, die verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ein wunderschönes Tor, hat aber ehrlicherweise in dieser Auswahl für meinen Geschmack nichts verloren.
Ja.
Nummer 4, da bitte abstimmen, Kevin Volland. Und das fünfte Tor, das ist Sjöken Nüsken mit einem Kopfball für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen. Also das ist nicht Tor des Monats würdig. Da habe ich manchmal das Gefühl, die müssen sich im Sommer so ein bisschen die Tore zusammensuchen, damit sie diese Wahl durchführen können. Ja. Und jetzt auch Löwenbrille mal runter. Aber wenn man sich diese fünf Tore ansieht, dann muss es ehrlich gesagt mit dem Teufel zugehen, wenn da Kevin Volland nicht die Medaille holt. Wir alle können dafür sorgen, der lieber Löwenkosmos, dass das eintritt.
Jetzt abstimmen und
so.
Im besten Fall, was kann man gewinnen beim Tor des Monats? Ein Toyota Corolla.
Kann ich da so irgendwie im Long Run irgendwie ein Auto gewinnen oder
Toyota
so?
Toyota Corolla Verso hat es immer zu gewinnen gegeben, das weiß ich nicht. Weiß nicht, ob es das Auto überhaupt noch gibt. Ja.
Schimmer. Kein Schimmer. Nein, also von dem her, Kevin Volland, hätte er sich verdient in aller Munde, trotz dass er jetzt nicht der vorrangige Löwenspieler dieses Spiels war. Vielleicht verlieren wir ein, zwei Worte noch. Thomas Dähne habe ich schon gesagt, ich finde ein sehr souveräner erster Eindruck im Tor von 60 München.
Er hat sich 60 hat ja auf die Essen-Kurve gespielt in der ersten Halbzeit und Thomas Dähne, ich möchte in den nächsten Spielen eine Kamera auf Thomas Dähne nur gerichtet haben und dann die Rubrik Dähne dehnt sich. Weil er hat, ich glaube, nach zwei Minuten hat er schon sämtliche Dehnübungen des Dehn-ABCs durchgehabt. Wir haben ihn ein bisschen beobachtet. War ganz Dähne dehnt sich oder Dähne dehnt sich oder Dähne dehnt sich. Irgendwie sowas. Dehnen mit Dähne. Okay.
Ja. Dehnen mit Dähne, auch sehr schön. Auch sehr schön. Ansonsten Sigurd Haugen, bisschen durchwachsenes Debüt für 60 München gegeben. Wir gehen jetzt nicht jeden Spieler einzeln durch. Wenn wir aber überlegen, eingewechselt wurden ein David Philipp, ein Patrick Kopsch, ein Kilian Jakob, ein Maxi Wolfram. Und dann waren ein Kusuki oder ein Schröter noch nicht mal im Kader. Zeigt schon, wohin die Reise gehen kann. Und Uwe Koschinat hat nach dem Spiel ja gesagt, diese souveräne Spielanlage, Alex, du hast es vorhin schon angesprochen, er fürchtet quasi so ein bisschen, dass die sich verfestigen wird. Viel Spaß an die dritte Liga. So, also wirklich jetzt frei interpretiert, wie er es gesagt hat. Aber ich glaube, das kann man schon so festhalten. Ja. Alex, das Sachsen-Die der Woche, wollen wir da von dir aus den Deckel auf Essen drauf machen und den Blick vorausrichten?
Noch.
Dann nickt er. Dann muss ich nur noch den richtigen Einsprecher finden. Ihr wisst es ist alles ein bisschen neu bei uns. Da haben wir.
Das Sachsen-Die der Woche.
Es könnte ein etwas langes Sachsen-Die werden, weil ich habe einiges erlebt in und um Essen. Allein die Anfahrt war schon ein Abenteuer. Liegt an der Operation Angry. Na, wie heißt es? Kommando Angry Birds, so hat's geheißen. Dieser Anschlag, der da verübt wurde auf die ICE-Strecke zwischen Düsseldorf und Duisburg, jetzt lachen wir drüber. Bei der Anfahrt hat's mich schon ein paar Nerven gekostet, obwohl wir Glück hatten, weil wir relativ früh dran waren und auch einen Zug hatten, der dann glücklicherweise, muss man sagen, in Frankfurt geendet ist, außerplanmäßig und uns zum Umsteigen gezwungen hatte. Wir sind dann, ich glaube, dreimal umgestiegen. Wir sind in Frankfurt umgestiegen, in Köln und in Wuppertal, genau. Haben das Ruhrgebiet ein bisschen abgefahren mit dem Regionalexpress, sind unter anderem in Leverkusen vorbeigefahren, wie Rainer Kallmund sagen würde. Also Tour durchs Ruhrgebiet und durchs Rheinland war ganz schön. Haben wir ein paar Löwenfans hier auch getroffen und auch Schalke-Fans. Auch das waren sehr angenehme Begegnungen, die ja gleichzeitig am Abend zu Hause gegen Hertha gespielt haben. Wo fange ich jetzt da an? Am Bahnhof Köln-Deutz hat mich ein Hörer angesprochen, so erstmal so nonchalant von der Seite und dann hat er irgendwann durchblicken lassen, er kennt mich und er hört unseren Podcast und der hat mich gebeten, ich soll darauf aufmerksam machen. Ich weiß gar nicht, auf was genau und wofür ich Werbung machen soll, aber die haben sich die hatten eine Schnapsidee im Zug, dass einer ihrer Mitfahrer an einem Hobbyhorsing-Event teilnehmen soll. Und wenn es so und so viel Geld gibt, dann macht das. Also ich soll offenbar zum Crowdfunding aufrufen oder so. 400 Euro standen da im Rahmen. Ich glaube, das wird man zusammenbekommen. Und dann wird er wahrscheinlich im 60-Trikot irgendwo am Hobbyhorsing teilnehmen. Ist nicht mein Steckenpferd, diese Sportart. Haha, lustig.
Was für ein Schenkelklopfer, Alex.
Aber soll ganz lustig sein. Lustig. Und ist offenbar im Kommen, diese etwas abseitige Sportart.
Hobbyhorsing ist wirklich groß.
Ja.
Wir haben das auch schon gecovert.
Vielleicht irgendwann
Weil es ist
In München, München 2000, wann sind Olympische Spiele in München möglicherweise? Dann ist Hobbyhorsing spätestens.
2036, 2040, 2044.
Ihr müsst euch ja überlegen, die müssen das ja üben. Wo machen die Menschen das? Daheim das mit ihrem Steckenpferd. Und dann führen die das der Frau vor oder dem Ehemann.
Das ist das Vorspiel.
Ja, sage mal, der macht Hobbyhorsing vor der Tür.
Aber wäre vielleicht eine Idee für den e.V. Hobbyhorsing-Abteilung. Da könnte man ja mal drüber nachdenken. Ein Mitglied hätten sie auf jeden Fall. Dann sind wir weitergefahren. Wie gesagt, ein paar Schalke-Fans getroffen, unter anderem eine Familie, also etwas ältere Familie mit erwachsenem Sohn schon. Die haben sich in 20 Minuten am Bahnhof Wuppertal zwei Feld in so einen kurzen reingezogen. War auch ganz interessant zu beobachten. Also alle Schalke-Klischees erfüllt. Dann ging es weiter. Genau, dann waren wir im Hotel. Auch alles ganz lustig. Auch da einen Hörer getroffen. Nächste Anekdote, die allerdings nicht so schön war, die sich auch bis heute nicht ganz aufgeklärt hat. Wir saßen im Shuttlebus zum Stadion, sind dann den großen Umweg gefahren, wo wir uns alle schon gefragt haben, wo will der denn hin? Eh schon relativ knapp vor Anpfiff, es war glaube ich 6:30 und plötzlich tut es einen richtigen Schlag, also einen schepperer Schlag und ich schaue hinter mich und die Scheibe ist gebrochen, also komplett zersprungen. Und dann jeder so, was war denn jetzt das? Also es kam nicht von innen, es war jetzt kein besoffener Löwenfan von innen die Scheibe zerdeppert, sondern ich schaue auf die Scheibe und es ist so ein Einschlagloch in der Scheibe. Und keiner wusste, wo das herkommt. Die Straße war leer, also zumindest war im Vorbeigefahren keiner zu sehen, kein Auto, kein Fußgänger, nichts. Aber es war so ein Loch in der Scheibe und die Scheibe war zersprungen. Der hat einen richtigen Schlag getan, wie wenn jemand möglicherweise das Kommando Angry Birds mit einer Steinschleuder einen Stein auf die Scheibe geschossen hätte. Also keine Ahnung, ich bin dann auch zur Polizei und habe gesagt, hey, das ist von außen gekommen. Nicht, dass ihr meint, wir haben hier Randale gemacht, sondern das kam von außen. Ich habe jetzt irgendwo geschaut, ob es einen Polizeibericht gibt. Ist, glaube ich, nicht erfasst worden. Komische Aktion auf jeden Fall. Dann das nächste Sachsen. Das
ist gefährlich.
Ja, voll. Also es hat halt neben einem eingeschlagen, zwei Reihen hinter mir. Keine Ahnung, wo das herkam. Nächstes Sachsen, die zweite Halbzeit. Beim Torjubel, ich schaue nach links und denke mir, das Gesicht kenne ich irgendwoher. Peter Schäfer. Das andere Gesicht kenne ich auch irgendwoher. Christian Dierl. Ah, und der dahinter ist ja gerne Mann. Also die standen dann zwei oder drei Meter neben mir und haben sich natürlich auch über das Tor gefreut. Also die haben sich offenbar, ich habe ein Foto von ihnen gesehen, die waren vorher auf der Haupttribüne in der ersten Halbzeit wahrscheinlich und sind dann zur zweiten Halbzeit in den Gästeblock gewechselt und standen da plötzlich neben mir. Also war irgendwie auch so ein Sachsen-Die-Moment. Das eine mit der 11-jährigen Tochter habe ich ja schon erzählt. Auch das war eine sehr schöne Anekdote. Ich glaube, das war's. Aber es waren sehr viele Sachsen, die ich könnte jetzt noch. Ach ja, was auch noch lustig war, der Busfahrer auf dem Weg zurück zum Hauptbahnhof, der uns seine ganze Lebensgeschichte übers Mikrofon erzählt hat. Ungefähr 100 Löwenfans, die da im Bus waren. Ja, und der findet das ja alles super. Und übrigens, er ist ja halber Bayer, weil seine Mutter kommt aus Vilshofen und irgendwie Verwandtschaft hat er noch in Eging am See und alles super. Und dann hat er, und er will in seiner Rente, will er dann eh wieder nach Bayern ziehen und hat da einen nach dem anderen rausgelassen. Auch das sehr, sehr lustig und amüsant, ja. Und da, für die anderen, wir haben in Essen ja noch eine Nacht verbracht, Gott sei Dank, muss man sagen, weil die in der Nacht zurückgefahren sind, sind es nämlich nicht, soweit ich das mitbekommen habe. Die hatten irgendwie, wären Zug gegangen nach München, 22 Uhr noch was, da hat es dann im Bus schon geheißen, neue Abfahrtszeit, 1 Uhr irgendwas. Und dann hat mein Freund in der Früh nochmal in die DB-App geschaut und dann hat es geheißen, Zug ausgefallen. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Zug war. Vielleicht sind manche dann doch zurückgekommen, aber viele, die in der Nacht nach München oder Umgebung zurück wollten, die sind auf jeden Fall in Essen gestrandet. Unschön.
Superschön am Hauptbahnhof da zu stranden.
Wobei auch das muss ich jetzt schon noch einstellen, ich fand jetzt Essen nicht so schlimm. Also da hast du mir ja fast Angst gemacht, Anja, aber das war eine...
Ja, aber du warst ja ganz anders euphorisiert.
Möglicherweise, ja. Ich habe bei Lukas Podolski einen guten Döner gegessen. Auch das hat wahrscheinlich dazu
hast
beigetragen.
Hast du ihn gegessen?
Ja, klar.
Hast du ihn gegessen? Mangaldöner?
War gut.
Riecht besser Döner, wirklich.
Voll, ja.
Also.
Gutes Essen.
Jetzt haben wir auch Werbung gemacht für Lukas Podolskis Döner.
Aber 10 Euro, also die Dönerinflation, die
ja, aber 10 Euro, wenn du Feta on top nimmst.
Und Kalbsfleisch, muss man auch sagen. Also es ist,
ja.
Okay.
Gut, so viel dazu.
So viel dazu.
Jetzt ist Essen erstmal Geschichte für alle.
Ja.
Ja, jetzt ist Essen erstmal gegessen bis zur Rückrunde. Wir, glaube ich, schmeißen noch eine Rubrik rein, bevor wir nach vorne gucken.
Der Alex All-Star.
Wir wollen ja noch ein bisschen rätseln bis zum Schluss.
Ja, auch das noch. Kann ich euch jetzt nicht ersparen. Macht gerne mit. 3 Hinweise auf einen ehemaligen Löwen, der mehr oder weniger erfolgreich das Löwentrikot getragen hat in der Vergangenheit. 3 Hinweise, eine Lösung. Ihr wisst Bescheid. Am Ende der Folge lösen wir auf. Erster Hinweis. Er machte 52 Länderspiele für sein Heimatland und trat sogar jeweils bei einer WM und bei einer EM an. Zweiter Hinweis. Er erzielte 3 Tore für die Löwen in der Bundesliga. Die Gegner, gegen die er die erzählt hat, sind vielleicht ein Hinweis auf die Epoche, in der er gespielt hat. Im weitesten Sinne gegen Cottbus, gegen Nürnberg und gegen Freiburg. Und er spielte in seiner Laufbahn in allen europäischen Vereinswettbewerben. Also in allen Vereinswettbewerben, die es zu seiner Zeit gab. So muss man, glaube ich, einschränken. Unter anderem auch mit 60.
Das dürfte es ganz schön einengen. Fairerweise muss man sagen, wir haben hier einen Teamchat. Alex hat sich dort vorhin Notizen gemacht, also konnten wir spicken. Deswegen dürfen Anja und ich heute nicht mitraten. Noch, schon wieder nicht. Schade.
Nö.
Ja.
Aber ihr wisst es, seit dieser Saison, wir lösen am Ende der Folge auf. Und jetzt lasst uns vorausblicken, denn am kommenden Wochenende steht der Heimauftakt für 60 München an. Der VfL Osnabrück reist nach Giesing. Die haben an diesem Wochenende ebenfalls ihr erstes Spiel gehabt. Ein 0:0 gegen Alemannia Aachen. Und das bringt mich zur Kategorie, wo ich euch jetzt so ein bisschen was über den VfL sagen kann. Und die heißt
Rüberglurt.
Wir schauen auf den VfL Osnabrück. Ein paar Eckdaten dazu, die, wie ich finde, nicht ganz unspannend sind. Die Bilanz aus Löwensicht, die ist extrem ausgeglichen. 17 Duelle hat es bisher gegeben zwischen dem VfL und 60. 17 Duelle, 6 Löwensiege, 6 Remis, 5 Niederlagen bei 28:25 Toren. Das ist also ausgeglichen as hell. Das letzte Duell gab es am 29. März in diesem Jahr, am 30. Spieltag der Vorsaison. Da gab es einen 1:0 Erfolg des VfL an der heimischen Bremer Brücke gegen 60. Der Torschütze war Bamuaka Simakala, der auch der beste Torschütze in den Duellen zwischen diesen beiden Teams ist. Er hat insgesamt 4 Buden erzielt, ebenso übrigens wie Benny Laut. Was gut ist, Bamuaka Simakala spielt nicht mehr für den VfL Osnabrück. Er ist nämlich einer von satten 21 Abgängen, die der VfL nach der vergangenen Saison zu verzeichnen hat. Sein neuer Verein, das muss ich jetzt ablesen, ist Arats Nakhchivan. Weil ich aus der ersten raten. Aserbaidschanischen Liga.
Ah, schade.
Ich hätte jetzt Armenien für 200.000 Euro.
War ich gar nicht so weit weg.
Ja, knapp daneben.
Lass mal Länder raten.
Also 21 Abgänge, 20 Neuzugänge nach einer Saison, die für den VfL tatsächlich ja noch mit dem Klassenerhalt geendet ist. Als Absteiger, die wären ja beinahe komplett durchgerauscht. Am 17. Spieltag waren sie mit 8 Punkten Abstand noch Tabellenletzter. Sind am Ende 14. geworden, auch durch den Wechsel zu Marco Antwerpen als Trainer. Der ist aber mit ein bisschen Getöse nach dem Saisonende gegangen. Da gehen wir jetzt mal im Detail nicht drauf ein, aber da ist das, so ruhig war das nicht. Da müssen ein, zwei Dinge vorgefallen sein. Man hat unter anderem das Landespokalfinale gegen Blau-Weiß-Lohne noch verloren. Das heißt, man spielt deswegen auch nicht im DFB-Pokal, übrigens natürlich auch wie 60 München. Das Los, das Lohne gezogen hat, ist übrigens Greuther Fürth. Könnten jetzt böse Zungen behaupten, dann hätte dann auch man, also einerseits vielleicht Gott sei Dank, andererseits hätte man auch sagen können, vielleicht mit einem guten Tag kommst du eine Runde weiter und kassierst noch ein paar Pokaleinnahmen. Dahingestellt. Auch interessant, zwischen beiden Mannschaften gab es noch nie ein torloses Remis. Und es gab bei Spielen in München zwischen dem VfL und 60 immer mindestens 2 Tore im Spiel. Was schon mal eine gute Voraussetzung ist für das kommende Heimspiel. Und dann haben wir, es wird vor allem in der Hinsicht auch interessant, wie 60 zu Hause auftreten wird. An Spieltag 1 beim torlosen Remis gegen Alemannia Aachen hat Osnabrück dieselbe Startformation gehabt vom System her wie Rot-Weiß Essen mit einem 3-4-2-1. Das ist, denke ich, jetzt nicht unspannend. Und ein kleiner Fun-Fact, Das erste Profitor von Kevin Volland für 60 München erzielte er am 21. Januar 2011 beim 1:0 Auswärtssieg gegen den VfL Osnabrück.
Gegen den VfL Aalen. Ach so, fast. Ja. Zwei Dinge würde ich
kurz anmerken. Viele Zahlen auf einmal.
Ja. Ausgeglichenes Hell fände ich einen guten Folgentitel, wenn wir nicht schon einen hätten. Und was wollte ich noch sagen? Ich kann mich an ein Spiel gegen Osnabrück spontan erinnern. Das war, müsste eins der ersten nach dem Wiederaufstieg gewesen sein in die dritte Liga. War das nicht, oder so, vielleicht sogar das erste, kann das sein, als, ich glaube, Marcos Alvarez hieß der Mann, ein direktes Freistoßtor erzielt hat von Osnabrück und uns, ich glaube, sehr, sehr spät noch ins Herz getroffen hat. Ja. Mhm. Ja. Erinnere ich mich mit Schaudern dran, ja.
Ich glaube, wir sollten lieber das Tor von Kevin Volland nehmen, dass er jetzt das nächste Tor schießt.
Ja.
Also sag mal so, ausgerechnet Osnabrück, ausgerechnet Kevin Volland, es würde zu gut passen.
Ja.
Und ich glaube,
Fußball ist zum Geschichtenerzählen da. Es ist
Geschichten, ja, die nur der Fußball schreibt.
Ja. Absolut. Und also der blaue Teppich ist ja quasi ausgerollt. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, was rund um diesen Heimauftakt auf Giesingshöhen los sein wird. Die Euphorie, haben wir ja vorhin schon gesagt, die ist nicht abgeebbt. Sie ist jetzt vielleicht eingerahmt oder in eine Bahn gelenkt, aber du bist ja trotzdem noch mit einem sehr, sehr guten Gefühl jetzt aus Essen weggefahren. Du gehst jetzt ins erste Heimspiel. Osnabrück, so ein bisschen ein anderes Gefühl. 0:0 zu Hause gegen Aachen in einem Spiel, das nicht so wirklich Fisch und Fleisch war, so wie ich das mitbekommen habe. Für die sind es definitiv gefühlt eher zwei verlorene Punkte. Die wollen quasi schon so ein bisschen dagegen steuern. Und ich bin extrem gespannt. Für 60 geht es auch darum, jetzt ist ja alles noch auf Null gestellt, diese Saison das 60er Stadion wieder zu einer Festung zu machen. Der Giesinger Berg muss, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, eigentlich uneinnehmbar sein. Und da musst du jetzt den Auftakt machen. Dieses Spiel hat für mich Signalwirkung. Und ich glaube aber auch, mit diesem Schwung, den du jetzt hast, wirst du ein elektrisierendes Grundgefühl in Giesing haben. Und ich bin etwas sauer, dass ich an diesem Wochenende nicht in München bin. Das ist wirklich ärgerlich. Ich bin übers Wochenende bei Familienstädtetrip nach Berlin von Donnerstag bis Sonntag. Ich glaube aber, dass ich Bock habe, am Samstag auf der Spree irgendwo im blauen Trikot zu sitzen. Einfach so aus Prinzip.
Bei mir ist auch noch die Frage, wo ich im blauen Trikot sitzen werde. Erstmal, Flo, du willst das Grünwalder Stadion zur Giesinger Bergfestung machen, das habe ich schon rausgehört. Bei mir ist die Frage, entweder München oder Mallorca. Hauptsache Italien, würden jetzt manche sagen.
Bei mir ist auch Italien oder München.
Hauptsache hätte ich jetzt gesagt.
Ja, Hauptsache Masco, auch nicht schlecht. Bei Mallorca aber nicht Ballermann sein. Also es könnte sein, dass wir spontan noch 3-4 Tage nach Mallorca fliegen. Oder 5 Tage, damit es sich rentiert. Nächste Woche Urlaub. Wenn nicht, dann würde ich schon versuchen, nach Giesing zu kommen irgendwie. Ich habe leider noch keine Karte, aber das lässt sich ja ändern. Also ich bin sehr on fire, was 60 angeht, muss ich schon sagen. So sehr wie schon lange nicht mehr.
Aber das können wir dann zusammen machen. Bei uns ist nämlich genauso. Spontan vielleicht Gardasee, wenn mein Rad früh genug kommt. Und sonst wäre ich in München.
Tja.
Und er hätte Zeit.
Ha.
Und das Wetter wird schön.
Oh ja.
Da auch das schmeckt auch das Bier ganz gut.
Ja. Ja, da schauen wir mal.
Gerüchteweise soll rund ums Grünwalder Stadion die ein oder andere Kneipe auch mal Magenta Sport haben.
Da ist gar nichts los.
Naja, wenn dann eine Karte, die lässt sich schon auftreiben. Also da gibt es schon Mittel und Wege.
Ja, ich sage so nur, wenn alle Stricke reißen, gibt es immer noch Fallnetze.
Ja.
Na? Aber ja, Alex und ich haben jetzt ja quasi schon unsere immer noch On-Fire-Mentalität raushängen lassen. Anja, wie geht's dir denn? Das haben wir noch gar nicht so erörtert.
Ja, ich habe ja gesagt, man muss ein paar Spiele geben. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Flori das Tor geschossen hat. Ich lasse mich gerne aber noch mehr anzwicken.
Anzwicken?
Mit einem 1:1 kann man mich noch nicht so besänftigen. Aber wie gesagt, es wird ein bisschen dauern und wir werden auch 1-2 Niederlagen noch einstecken. So wird es nicht sein.
Davon ist auszugehen.
Ja.
Ja.
Wenn man sie ein bisschen rausschieben kann, war schon nicht so schlecht.
Aber in der Journalistenbubble, wir haben uns so ein bisschen unterhalten letzte Woche, da war dann schon so sehr, ja, mir steigen eh auf. Ich möchte aber dazu sagen, dass es sehr viele Journalisten sind, die an der Seitenstraße auch manchmal stehen. Im O-Ton. Und dann habe ich nur so gesagt, ah ja, ich gehe da schon mit. Und dann war, aber jetzt reden wir da nicht mehr so offen drüber, weil nicht, dass es dann nicht passiert.
War Torben Hoffmann auch der Meinung?
Na, der war nicht da.
Ach, der war nicht da, okay.
Na.
Aber was man schon sagen muss, und das merke ich auch bei mir in der Arbeit, in der Redaktion, aber auch hier so, man schreibt sich ja dann doch mal so ein bisschen querbeet, auch mal markenübergreifend. Ich habe schon den Eindruck, dass auch die Kollegen, die sich verstärkt für, nennen wir es mal, andere Vereine auch beruflich oder auch emotional interessieren, jetzt ein halbes Auge auf alle Fälle immer wieder zum Löwen haben.
Voll, ja.
Das ist schon auffällig.
Ja. 60 interessiert die Leute, das muss man echt sagen, ja, finde ich schon, bemerke ich auch bei mir im Umfeld. Ich bin übrigens letztes Mal Radl gefahren und bin an vielen, vielen Gärten vorbeigekommen, wie man den Bayerischen Wald so Radl fährt, ein Familienhausgegend, die da hatten einen eigenen Garten und ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Menschen gesehen, die im Löwentrikot in ihrem Garten rumgelaufen sind. Also,
das ist so krass, gell? Wenn es gut läuft, wir kommen immer raus.
Es ist bemerkenswert, ja. Es ist bemerkenswert, ja.
Tut natürlich auch die neuen Joma-Leiberl tun ihr Gutes dazu. Ich bin mal gespannt. Ich gehe fest davon aus, dass es in den nächsten Wochen dann mal auch die ersten Zahlen, Verkaufszahlen mal geben wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die gut abgesetzt wurden.
Zeimtrikot ist ausverkauft im Onlineshop.
In München. Ah,
ich habe heute geschaut. Ja.
Ich meine, wenn du in der Stadt unterwegs bist in München, dass du deutlich verstärkt Löwentrikots einfach durch die Stadt laufen siehst.
Ja.
Deutlich mehr, als es mal schon gewesen ist. Also,
der Hype ist real. Es gibt ein paar prominente Influencer, die da auch noch auf den Zug aufspringen. Die Abruzzati Boys zum Beispiel. Also da geht schon was. Also ich glaube, 60 wird zum Modestatement, sage ich jetzt mal. Nächstes Jahr dann Fashion Week.
Also ich muss aber auch sagen, gell, das weiße Trikot jetzt mit Max Rheinthaler auf der Vespa vorne.
Auch geil.
Also, ja. Es erinnert mich schon auch so ein bisschen an so ein Albumcover von den 70er Jahren.
Ja, doch, doch.
Schon.
Und kann ich mir gut zur Lederhose vorstellen. Also das Ausweichtrikot könnte gut harmonieren, finde ich.
Ich finde es eigentlich schon wieder schade, dass es nur das Ausweichtrikot ist, gell?
Ja.
Also,
ist eigentlich schon.
Ja, aber am Ende kommt auch noch ein Wiesentrikot, ne? Also ich
aber da weicht man doch gerne aus.
Dass es auch dieses Jahr wieder ein Wiesentrikot gibt.
Nein, natürlich.
Also da, ich glaube, das Ende der Fahnenstange ist immer noch nicht erlangt. Apropos Ende der Fahnenstange, wir biegen auf die Zielgerade dieses Stammtisches ein, wollen euch deswegen aber auch nochmal einen Blick auf den nächsten Spieltag geben. Der wird nämlich am kommenden Freitag, am 8. August 2025 eröffnet mit dem Drittliga-Heimdebüt des 1. FC Schweinfurt 05 gegen Energie Cottbus. Am Samstag geht es dann weiter, ihr wisst es, 14 Uhr auf Giesingshöhe 60 München gegen den VfL Osnabrück. Dazu spielen Saarbrücken gegen Viktoria Köln, der SSV Ulm empfängt Erzgebirge Aue, der TSV Havelse spielt gegen Rot-Weiß Essen, Alemannia Aachen empfängt die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim um 16.30 Uhr, dann Verl gegen Wien Wiesbaden. Und am Sonntag dann noch 3 Spiele, die da lauten Jahn Regensburg gegen den MSV Duisburg, Hansa Rostock gegen Waldhof Mannheim. Kann emotional werden. Und der Abschluss ist dann Stuttgart 2 gegen den FC Ingolstadt.
Hat jemand das erste Spiel von Schweinfurt gesehen auf Magenta Sport? Mich würde interessieren, wie oft der Kommentator erklärt hat, warum die Schnüdel heißen. wahrscheinlich 8-mal oder so. Ich habe es jetzt selber nochmal gegoogelt. Es hat was mit dem ersten schnurlosen Fußball zu tun, der in Schweinfurt offenbar erfunden worden ist. Musste ich auch nochmal ergoogeln. Ja. Ich wusste es schon mal zu meiner Sportredakteurszeit, aber ich habe es erfolgreich verdrängt. Jetzt weiß ich es wieder.
Und ihr da draußen auch.
Ja. Und damit gute Nacht.
Und genau. Und
nee, davon musst du noch auflösen.
Ja, stimmt.
Stimmt. Wir müssen noch einmal auflösen. Alex, du kriegst natürlich deine Rampe nochmal.
Der Alex All-Star.
Also, wir machen es kurz. 52 Länderspiele für sein Heimatland hat der Alex All-Star gemacht, war jeweils bei einer WM und einer EM dabei. Es war die WM 98 und die EM 2000. Soweit ich weiß, auch die letzten Teilnahmen seines Landes bei einem großen Turnier, nämlich Norwegen. Er erzielte in der Bundesliga 3 Tore für die Löwen gegen Cottbus, Nürnberg und Freiburg in den Saisons. Ich habe es gerade nicht vor Augen. Ich glaube 2001, 2002 und 2002, 2003 müsste es gewesen sein. Schaut es gerne nochmal selber nach. Aber in der Zeit bewegen wir uns. Und er spielt in seiner Laufbahn in allen europäischen Vereinswettbewerben, unter anderem mit 1860. Ich habe das vorhin so betont mit den damals existierenden Vereinswettbewerben, weil er mit 60 im UI Cup gespielt hat, den es ja heute bekanntlich nicht mehr gibt. War aber auch in der Champions League aktiv und im UEFA Cup mit Rosenborg Trondheim auf jeden Fall und ich glaube auch mit Celtic Glasgow hat er da gespielt. Die Auflösung ist, Flo, du weißt es natürlich längst.
Darf ich sagen?
Ja.
Es war Vida Rizet.
Richtig. Die Älteren werden sich erinnern. Hat,
Alex also nicht, Anja und ich schon.
Ich kann mich, also ehrlich gesagt, ich kann mich an den Namen erinnern. Ich kann ihn aus dem Mund meines Vaters, ist er bestimmt öfter mal gekommen zu der Zeit, dieser Name. Aktiv auf dem Platz, ehrlich gesagt, keine Erinnerungen mehr. Flo, bei dir?
Ich habe ihn noch so ein bisschen vor Augen, aber er war jetzt nicht so lange da, er war jetzt nicht die prägendste Figur in dieser Ära. Aber ja, dass der Norweger da war, da gab es andere, die untergegangen sind, das war eher nicht, er war dann schon eine Konstante, aber ich habe ihn jetzt nicht so im Kopf, also ein Ike Hessler war da nicht, oder da ist mir Erik Mückland sogar noch mehr in Erinnerung geblieben und der war ja auch mal höher, mal tiefer. Oder ein Markus Weißenberger ist mir da auch noch deutlich präsenter.
Ja, ähnliche Zeit, ja, genau. Wobei man schon sagen muss, er war von Juli 2000 bis Januar 2003, also ist quasi in der Winterpause dann weggegangen, hat schon eine gewisse Zeit bei den Löwen verbracht. 43 Bundesligaspiele, ein paar im UEFA Cup. Also ist jetzt nicht so, dass er keine Spuren hinterlassen hätte, aber er war natürlich, gerade was die Erwartungen anging, glaube ich, ein bisschen drunter.
So ist das. Damit, glaube ich, können wir den Deckel heute drauf machen auf Stammtisch-Episode mit der Nummer 178. Wir hören uns dann nach dem Spiel gegen Osnabrück. Wir müssen uns, glaube ich, nochmal gucken, weil dann auch Toto-Pokal kommende Woche ist. Es kann gut sein, dass wir direkt zum Toto-Pokal rauskommen gegen TSV Geisel-Bullach. Ganz einfach uns folgen, dann verpasst ihr nichts. Aber im Normalfall ist Mittwoch der Bergfesttag.
Wir sind über Geisel-Bullach zu Olching gekommen, oder? Letztes Mal, war das so?
Ja,
weil es ein
Stadtteil von Olching ist. Oder
ein Ortsteil. Da müssen wir noch was auflösen. Also, Felix Weber kommt nicht aus Olching, sondern aus Ullstadt. Aber es kommt ein anderer, ich würde fast sagen, noch berühmterer Löwe aus Olching.
Ach was.
Ja, das hatte ich nicht mehr am Schirm, ehrlich gesagt. Ich hatte nur Olching und 60. Irgendwo hatte ich da die Verbindung im Kopf. Es war natürlich Rudi Brunnenmeier, der aus Olching kam. Also ein bisschen älter als Felix Weber. Ein paar Jahrzehnte vor Felix Weber kam ein berühmter Löwe aus Olching. Damit ist auch diese Frage beantwortet.
So ist das. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Anja, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst?
Nee, ich bin bettfertig und betttauglich.
Wunderschöner Schlusssatz für diesen Stammtisch. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören, wieder einschalten hier beim Giesinger Bergfest. Heute Nummer 178 und hoffentlich hören wir uns dann wieder bei der Folge mit der Nummer 179. Ich sage danke Anja, danke Alex. Dann verbleiben wir quasi ja wie immer mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch, bleibt's euphorisch. Und bleibt vor allem eins, löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden? Dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.